NDR Info. Themen des Tages.
An diesem Sonntag mit Jan Oppel. Schön, dass Sie dabei sind. Nach den Drohnensichtungen, wie zuletzt am Münchner Flughafen, denkt die Bundesregierung jetzt über ein deutsches Drohnenabwehrzentrum nach. Das ist ein Thema des Tages. Wir schauen in der nächsten halben Stunde aber auch ausführlich in den Nahen Osten, nach Syrien, wo es heute zum ersten Mal nach dem Sturz von Machthaber Assad heute Parlamentswahlen gab. Und nach Kairo, wo morgen indirekte Gespräche zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas über ein Ende des Gazakriegs starten sollen. Und im Sport schalten wir dann unter anderem ins Hamburger Volksparkstadion. Da spielt der HSV gerade gegen Mainz. Starten wollen wir diese Themen des Tages aber in Syrien. Noch stehen die Ergebnisse der Parlamentswahlen nicht fest. Manche Beobachter sehen aber jetzt schon darin einen wichtigen Schritt für die politische Neuordnung des Landes. Aber es gibt auch Kritik. Anna Osius hat den Wahltag für uns verfolgt.
Im syrischen Staatsfernsehen wird die erste Parlamentswahl nach dem Sturz von Machthaber Assad gefeiert. Live-Bilder aus den Wahllokalen in Damaskus, Hama und Latakia gehen um die Welt. Doch die sogenannte Wahl hatte einen entscheidenden Haken. Die breite syrische Bevölkerung durfte gar nicht abstimmen. Nur rund 6.000 ausgesuchte Wahlmänner und Frauen bestimmten, wer ins Parlament einziehen darf. Der syrische Übergangspräsident Al-Sharaa räumt bei einem Besuch im Wahllokal selbst ein, perfekt sei dieses System nicht, aber ein erster Schritt. Syrien war innerhalb weniger Monate in der Lage, in einen Wahlprozess einzutreten, obwohl dieser, wie jeder weiß, nicht vollständig ist. Aber die Wahl ist unter den aktuellen Umständen angemessen und entspricht auch der Übergangsphase. Die Wahlleute waren im Vorfeld ernannt worden. Religiöse Würdenträger waren ebenso darunter wie ein bestimmter Anteil Frauen. Das Ziel offenbar, eine gewisse repräsentative Verteilung diverser syrischer Gruppen im Parlament. Der islamistische Übergangspräsident Ahmed al-Sharaa hat persönlich großen Einfluss auf den Ausgang der Wahlen. Nur 2/3 der 210 Abgeordneten werden durch die Wahlgremien bestimmt. Die restlichen 70 Parlamentarier darf der Übergangspräsident selbst ernennen. Nicht nur deswegen erntet er für diese sogenannte Wahl Kritik. Vor allem die Minderheiten des Landes fühlen sich übergangen. So wird beispielsweise in den Kurdengebieten und in Suweida bei den Drusen nicht gewählt. Angeblich sollen aber die für diese Regionen vorgesehenen Plätze im künftigen Parlament freigehalten werden. Auch hat das Parlament wenig Befugnisse. Entscheidungen des Präsidenten kann es nur mit einer Zweidrittelmehrheit stoppen. Übergangspräsident al-Sharaa argumentiert, dass Syrien nach den Jahrzehnten der Diktatur noch nicht bereit für freie Wahlen sei. Auch wenn viele gerne gewählt hätten, so der syrische Exiljournalist Ahmed al-Masameh. Es herrscht Wehmut in den Herzen der Syrer, weil sie an diesen Wahlen nicht teilnehmen können. Doch der Staat war nicht in der Lage, innerhalb von 10 Monaten alle Syrer zu registrieren und neue Ausweise auszustellen. Viele besitzen keine Ausweispapiere und auch die Infrastruktur macht eine allgemeine Wahl momentan unmöglich. Und so bleibt den Syrerinnen und Syrern nur, auf den weiteren Prozess der Staatsbildung zu hoffen. Denn eine wichtige Aufgabe soll das neue Parlament bekommen. Es wird die neue syrische Verfassung vorbereiten, damit irgendwann später mal vielleicht wirklich freie Wahlen in Syrien möglich sind.
Anna Osius berichtete. Und über die Parlamentswahlen in Syrien habe ich vor der Sendung mit der Nahost-Expertin Christine Hellberg gesprochen. Sie hat viele Jahre selbst in der Hauptstadt Damaskus gelebt und ich habe sie gefragt, zur Wahl waren ja längst nicht alle Menschen im Land zugelassen, sondern nur etwa 6.000 Wahlleute. Wie demokratisch ist denn dann diese Wahl überhaupt?
Das ist nicht wirklich demokratisch, weil es zum jetzigen Zeitpunkt unmöglich ist, in Syrien eine demokratische Wahl abzuhalten. Nach 54 Jahren Diktatur, 14 Jahren eines Krieges, der das Land schwer zerstört hat. Die Hälfte der Bevölkerung ist vertrieben, entweder im Land oder außerhalb des Landes. Es gibt kein Wahlregister. Man weiß also gar nicht, wie viele Menschen und wer genau in Syrien lebt. Wie will man die Auslandssyrer an einer Wahl beteiligen? Zum jetzigen Zeitpunkt kann es keine demokratische Wahl geben. Dennoch braucht das Land aber ein Parlament. Und deswegen hat man sich für dieses indirekte System entschieden, bei dem eben ein Wahlkomitee, ein oberstes Wahlkomitee verschiedene regionale Wahlgremien bestimmt hat Und die haben dann jetzt diese Wahlleute ausgewählt. Das sind insgesamt 6.000. Und die wählen jetzt heute schließlich die insgesamt 210 Parlamentarier, beziehungsweise sie wählen nur zwei Drittel davon, also 140 Abgeordnete. Denn das andere Drittel wird von Präsident Ahmed Shaba direkt ernannt.
Es gibt ja viele gesellschaftliche Gruppen und dementsprechend ja auch Interessen im Land. Wie werden diese denn überhaupt repräsentiert?
Das größte Problem ist, dass zwei Regionen nicht an dieser Wahl heute beteiligt werden, nämlich der Nordosten, das sind die Provinzen Hasake und Raqqa. Das Gebiet steht unter kurdischer Selbstverwaltung seit vielen Jahren und da hat man sich noch nicht geeinigt. Also weder die politische und militärische Führung im Nordosten hat sich mit der Zentralregierung, der Übergangsregierung in Damaskus geeinigt. Und Ähnliches gilt für den Süden des Landes, die Provinz Sweda, wo nach den gewalttätigen Auseinandersetzungen, nach den Massakern im Juli sich auch ein nationaler Rat gebildet hat, der Drusen, die jetzt auch sich nicht beteiligen an diesen Parlamentswahlen. Aber die Sitze im Parlament für diese Regionen bleiben frei, damit man eben, sobald man sich politisch geeinigt hat, auch Vertreter aus diesen Regionen im Parlament sitzen hat.
Sie haben die Regionen schon angesprochen. Es gab da ja auch immer wieder Berichte über Unruhen, zum Beispiel zwischen Drusen, Islamisten, Regierungstruppen und so weiter. Wie ist denn aktuell da die Lage vor Ort?
Die Lage in der Provinz Sweda ist noch total schwierig, weil sie zum Teil blockiert ist. Das heißt, die Nahrungsmittelversorgung, auch die gesundheitliche Versorgung in der Provinz ist sehr schlecht. Das Gebiet wird zum jetzigen Zeitpunkt von einer sogenannten Nationalgarde, also einem Zusammenschluss von verschiedenen drusischen Milizen, kontrolliert unter Führung von Hikmat el-Hajjavi. Das ist einer der drei drusischen Würdenträger, der einflussreichste zum jetzigen Zeitpunkt. Und alle anderen drusischen bewaffneten Gruppen haben sich ihm angeschlossen nach diesen furchtbaren Gewalteskalationen und Massakern im Juli. Das hatte damals angefangen mit Auseinandersetzungen von arabischen Stämmen und drusischen Milizen. Und das Problem war, dass eben auch Vertreter der nationalen Sicherheitsbehörden sich da eingemischt haben. Also die Regierung hat ihre eigenen Truppen in das Gebiet geschickt. Die haben sich dann auch wiederum beteiligt an den Massakern. Und seitdem ist das Vertrauen zutiefst erschüttert. Und seitdem sagen eben auch zum Beispiel die Kurden im Nordosten, wir vertrauen dieser neuen Region nicht, wir vertrauen den neuen Sicherheitskräften nicht, deswegen bleiben wir erstmal bewaffnet. Das heißt, wir haben eben auch noch nicht eine nationale Einheit von Syrien und wir haben auch noch nicht kein Gewaltmonopol beim Staat, sondern nach wie vor verschiedene bewaffnete Gruppen, die noch nicht unter einem zentralen Kommando stehen.
Was ist denn die größte Aufgabe für dieses neue Parlament? Ist es dann dieses Zusammenführen der verschiedenen Gruppen?
Entscheidend wird sein, wie repräsentativ dieses neue Parlament für die Menschen in Syrien wirkt. Also wie glaubwürdig gelingt es eben, dass dort Menschen sitzen, genügend Frauen, genügend Vertreter verschiedener Minderheiten, also drusische, kurdische, alawitische, auch christliche Vertreter. Und wie repräsentiert fühlen sich dann die Menschen in Syrien und wie wirkt es nach außen? Denn Ahmed Shara, der Übergangspräsident, braucht ja dringend Unterstützung aus dem Ausland für den Wiederaufbau Syriens. Deswegen hat er schon ein großes Interesse daran, dass dieses Parlament den Eindruck erweckt und vor allem auch geprägt ist durch professionelle Menschen, durch Akademiker, durch Experten, Menschen, die sich auskennen und die wirklich wissen, was sie da tun. Er kann mit dem ein Drittel, das er direkt ernennt, auch im Grunde noch die Frauenquote erhöhen oder verschiedene andere Vertreter dort reinbringen, die wichtig sind, damit es repräsentativer wird. Wir müssen also beobachten, wer sitzt am Ende dort und sind das die richtigen Leute, um dieses Land irgendwie nach vorne zu bringen.
Sie kennen sich ja aus im Land und haben da ja auch lange gelebt. Was sagen denn die Menschen? Wie optimistisch blicken die denn in die Zukunft jetzt anlässlich dieser Wahl?
Ich war im April im Land unterwegs, in verschiedenen Landesteilen und es ist ein zutiefst gespaltenes Land. Je nachdem, wen Sie fragen, mit wem Sie sprechen, hören Sie Hoffnung und Zuversicht oder Sie hören jetzt gerade schwere Enttäuschung, eben vor allem nach den Massakern, nach den Gewaltausbrüchen im Süden und an der Küste. Gegenüber den Alawiten hatten wir ja auch Massaker im März diesen Jahres. Das heißt, je nachdem, wen Sie fragen, haben die Leute immer noch Vertrauen und denken, dass Ahmed Shara die richtige Person ist, um das Land zu einen und voranzubringen in dieser Übergangsphase. Andere sagen ganz klar, nein, dieses Vertrauen ist erschüttert. Er ist und bleibt einfach ein Islamist und er wird es nicht schaffen, dieses Land zu einen. Also die Gewalt hat eher gerade noch zugenommen und es bleibt abzuwarten, ob es tatsächlich gelingt, aus diesem Übergang heraus diese Übergangsphase zu überwinden und dann Syrien zu einem demokratisch geführten Land zu machen. Dafür müssten zwei wichtige Dinge passieren. Erstens braucht es ein Parteiengesetz, Denn nur wenn man Parteien gründen kann, kann man sich auch politisch beteiligen. Und zweitens müssen diese Forderungen nach Dezentralisierung auch ernst genommen werden. Also das, was die Kurden wollen, auch die Drusen und andere Gebiete, die ja auch sehr Unterschiedliches erlebt haben in den letzten 14 Jahren, die wollen eben dezentral sich oder dezentral das Land organisieren, damit man mehr Mitsprache hat in den Provinzen. Das sind ganz zwei wichtige Schritte, an denen man dann auch messen werden kann, wie ernsthaft es dieser neuen Führung ist bei einem Übergang hin zu einem demokratischeren System.
Das sagt die Syrien-Expertin Christin Hellberg zur heutigen Parlamentswahl. Und wir bleiben im Nahen Osten. Israel und die Terrororganisation Hamas haben Verhandlungsteams nach Kairo geschickt. Dort soll es morgen Gespräche über ein Ende des Gazakriegs geben. Die Hamas hat der Freilassung der israelischen Geiseln ja schon im Prinzip zugestimmt. Unklar ist aber noch, ob sie auch die anderen Punkte des US-Friedensplans von Donald Trump akzeptieren wird. Über die aktuelle Lage berichtet Bettina Meyer aus Tel Aviv.
So gut standen die Chancen für die Freilassung der Geiseln nicht mehr seit dem vergangenen Januar, sagte Israels Außenminister Gideon Saar. Zuvor hatte Israels Premier Netanyahu das Militär angewiesen, in eine Art Verteidigungsmodus in Gaza überzugehen und die Angriffe zurückzufahren. Augenzeugen berichten aber weiter von Luftangriffen und Kämpfen im Gazastreifen. Das israelische Militär argumentiert, dass man sich nun vor allem vor Gegenangriffen schützen müsse, die eigene Sicherheit Priorität habe. Außerdem dürfte die Armee noch versuchen, zahlreiche Tunnel und Waffenlager der Hamas in Gaza zu zerstören. Die Terrororganisation wirft Israel vor, weiter Massaker zu verüben. In Kürze beginnen in Kairo indirekte Verhandlungen zwischen Israel und den Terrororganisationen. Medienberichten zufolge soll es auf Seiten der Hamas zwei Verhandlungsteams geben. Eines soll sich mit den Verhandlungen zur Freilassung der Geiseln beschäftigen. Ein anderes soll versuchen, zwischen den unterschiedlichen Terrorgruppierungen zu vermitteln. Nicht nur die Hamas hält Geiseln im Gazastreifen fest, sondern zum Beispiel auch der islamische Dschihad. Sollte es bei den Verhandlungen in Kairo zu einer Einigung kommen, würde sich das Militär hinter eine vorgegebene Linie in Gaza zurückziehen. Innerhalb von 72 Stunden sollen dann alle 48 Geiseln an Israel zurückgegeben werden. Die Lebenden und die Toten. Auch bei den Angehörigen der Geiseln in Israel steigt die Hoffnung auf einen Deal. Sie wollen in der Nacht erneut vor der Residenz Netanjahus in Jerusalem protestieren.
Und das Ganze wollen wir jetzt noch einmal vertiefen mit Bente Scheller. Sie leitet das Referat Nahost und Nordafrika bei der Heinrich-Böll-Stiftung. Mein Kollege Milat Kupay hat heute mit ihr gesprochen und er hat sie gefragt, wie sie Trumps Friedensplan bewertet.
Zum einen ist es ja nicht der erste Friedensplan. Wir hatten ja vor einigen Wochen bereits einen 21-Punkte-Plan auf dem Tisch liegen. So viele Neuerungen sehe ich zu diesem nicht. Das andere ist natürlich, dass diese Version, die Trump vorgelegt hat, die mit ihrer Kürze und Prägnanz ja auch besticht, viele Dinge nicht ausformuliert, die in wiederum der sogenannten New Yorker Erklärung vorliegen. Das war eine saudisch-französische Initiative, die unlängst von der UN-Vollversammlung angenommen worden ist, die viel detaillierter aufschlüsselt, wie es jetzt zu einer Waffenruhe und einem Frieden kommen kann und was vor allen Dingen die langfristige Perspektive ist.
In dem Papier heißt es ja, falls beide Seiten dem Vorschlag zustimmen, endet der Krieg sofort. Ist das realistisch aus Ihrer Sicht?
Ich halte es für wenig realistisch angesichts dessen, was wir bislang gesehen haben, denn viele Meilensteine fehlen hier ja eigentlich auch oder Indikatoren, wie wir messen wollen, inwieweit die Forderungen tatsächlich erfüllt werden. Trump hatte ja jetzt schon darauf gedrungen, dass es ein Ende der israelischen Bombardierungen geben solle. Das ist so nicht erfolgt. Israel sagt, es habe seine Armee angewiesen diesbezüglich. Da würden nur noch Verteidigungsschläge durchgeführt. Gleichzeitig haben wir seither 36 Tote im Gazastreifen zu beklagen und darunter auch Kinder. Deswegen denke ich, so klar wird der Krieg in diesem Moment noch nicht enden. Auch haben wir bereits im Libanon gesehen, da herrscht eine Waffenruhe, offiziell, inoffiziell oder gleichzeitig ist es immer wieder so, dass es doch zu israelischen Angriffen kommt, bei denen dann jeweils gesagt wird, Hisbollah-Kämpfer würden hier noch getroffen. Wir haben viele Faktoren, die das Ganze vom Gleis bringen können und natürlich ist es gleich auch auf der Hamas-Seite so. Die Übergabe der Geiseln mag das Klarste sein, was hier formuliert ist. Alle anderen Dinge, was die Entwaffnung betrifft, wer überhaupt als Hamas-Kämpfer zählt, das bleibt etwas unklar.
Die Hamas will den Vorschlag in gutem Willen prüfen, hieß es, und hat ja auch schon Teilen des Plans zugestimmt. Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass sich die Terrororganisation komplett aus Gaza zurückziehen wird?
Ich glaube, für die Hamas ist es wirklich eine ganz schwierige Frage. Für sie ist all das problematisch, was da drin steht, weil es eben an ihre Wesenssubstanz geht. Sie kann sich kaum selbst neu erfinden, ohne den bewaffneten Widerstand vor sich herzutragen, der bislang immer ihr Markenzeichen war. Auch, dass sie aufgeben soll, dass ihre wichtigsten Anführer freies Geleit zugesichert bekommen, dementsprechend keine Zukunft mehr in Gaza haben und dass eine politische Rolle für sie nicht vorgesehen ist. Das ist alles nachvollziehbar angesichts der Massaker des 7. Oktober. Aber wenn wir es verhandlungstechnisch darauf blicken, für die Hamas selbst natürlich ganz schwer zu schlucken. Aber auch wenn wir uns von der Hamas lösen, ist es für Palästinenser ein ganz schwieriger Plan, weil ihre Rechte hier kaum vorkommen. Sie kommen nur am Rand im Prinzip als Statisten vor. Alle wichtigen Funktionen sollen durch ein internationales Gremium ausgeübt werden. Die Zwei-Staaten-Lösung und das Recht auf Souveränität, das wird hier nicht bekräftigt. Deswegen denke ich, für alle anderen Palästinenser ist das Problem, was eben nicht in dem Plan drin steht.
Absolut, das wäre auch die nächste Frage gewesen. Weder die Terrororganisation Hamas noch die PLO, die palästinensische Autonomiebehörde, könnten in Zukunft eine Rolle in der Verwaltung des Küstenstreifens spielen. Das sagte Israels Premier Netanyahu. Da ist dann die Frage, wer dann? Wie könnte es weitergehen für die Palästinenser?
Zunächst vorgesehen für den Gazastreifen ist ja ein internationales Gremium, der sogenannte Friedensrat, dem wir Präsident Trump selbst vorsitzen. Da soll auch der ehemalige britische Premierminister Tony Blair drin sein. Das ist natürlich mit einem etwas kolonialen Beigeschmack versehen. Und unter ihnen soll dann ein Expertenkomitee, das aus Technokraten besteht, die Angelegenheiten des Gazastreifens verwalten. Von einer politischen Zukunft ist hier noch nicht viel zu sehen. Vielleicht am problematischsten ist aber, dass die palästinensische Autonomiebehörde, die im Westjordanland regiert, hier keine Rolle haben soll und dementsprechend auch die Gespaltenheit dieser beiden Territorien aufrechterhalten wird. Da heißt es, erst wenn die Autonomiebehörde sich entsprechend reformiert habe, solle sie eine Rolle spielen. Aber diese Reformen werden ja seit Jahren, seit Jahrzehnten eingefordert. Die sind bislang nicht erfolgt. Und auch hier ist die Frage, woran will man messen, dass die Reformen so erfolgreich waren, dass man ihr dann zugesteht, dort aktiv zu werden?
Sagt Bente Scheller von der Heinrich-Böll-Stiftung. Sie ist also eher skeptisch, dass es einen schnellen Frieden geben wird. Morgen wollen Israel und die Hamas in Kairo also erneut verhandeln. Schon heute ist der deutsche Außenminister Johann Wadephul in diesem Zusammenhang in die Golfregion gereist. Und er ist optimistisch, dass der Krieg im Gazastreifen tatsächlich bald zu einem Ende kommen könnte. Georg Schwarte hat den Außenminister auf der ersten Etappe heute nach Doha begleitet.
Noch bevor Außenminister Wadephul die erste Station seiner Golfreise des Emirat Katar erreichte, war bereits klar, Wadephul wird wegen der erwarteten Entscheidung über ein Gelingen des Gaza-Friedensplanes von US-Präsident Trump seine Nahostreise verlängern. Nach Katar heute und Kuwait morgen will der deutsche Außenminister danach unmittelbar zu weiteren Gesprächen nach Israel fliegen. Vorgesehen dort Beratungen mit seinem israelischen Amtskollegen Saar in Tel Aviv.
Ich möchte diese Gespräche jetzt fortsetzen, gerade in der Schlussphase, wo sich klärt, ob der Trump-Plan umgesetzt werden kann. Wir hatten noch nie eine so große Chance, endlich zu einem Frieden zu kommen und zur Freilassung auch der deutschen Geiseln zu kommen. Diese Chance muss unbedingt genutzt werden.
Erste Station heute Abend, das Emirat Katar. Das Land gilt als wichtiger Vermittler zwischen Israel und der Hamas. In wenigen Stunden bereits läuft ein Ultimatum aus, das der amerikanische Präsident den beiden Kriegsparteien gesetzt hat. Um Mitternacht deutscher Zeit müssen Israel und die Hamas dem 20-Punkte-Plan zustimmen. Andernfalls, so hatte Trump gedroht, werde in Gaza so wörtlich die Hölle losbrechen.
Wenn es auch Hamas wirklich um das Schicksal der Palästinenserinnen und Palästinenser geht, dann muss sie jetzt die Waffen abgeben und bereit sein für diese Einigung.
In Kuwait dann will Wadephul noch heute Abend an einem Treffen der EU-Außenminister mit dem sogenannten Golf-Kooperationsrat teilnehmen. Dieser Rat besteht aus 6 einflussreichen arabischen Staaten und hier dürfte der Friedensplan für Gaza die Gespräche ebenfalls dominieren. Die ganze Welt, sagt der deutsche Minister, blickt gerade auf den Nahen Osten. Und Wadephul hat, ähnlich wie zuvor bereits Bundeskanzler Merz, den Kriegsparteien für den Fall einer Waffenruhe deutsche Unterstützung zugesagt.
Wir als Bundesrepublik Deutschland stehen bereit, Unterstützung zu leisten, auch beim Wiederaufbau, auch bei dem weiteren politischen Prozess, der kompliziert genug wird, aber den wir jetzt gemeinsam beschreiten müssen.
Die große Hoffnung auch des deutschen Außenministers, dass Israel und die Hamas sich im Laufe der nächsten Stunden auf die Rahmenbedingungen des Friedensplanes einlassen, einer sofortigen Waffenruhe zustimmen und die Hamas unmittelbar danach die lebenden Geiseln und die Leichen der verschleppten Israelis und auch deutschen Staatsbürger freigibt und die Waffen niederlegt. Ob der deutsche Außenminister nach dem unvorhergesehenen Stopp morgen in Tel Aviv noch weitere Stationen in Nahost besuchen will, ist zur Stunde noch unklar.
Wir werden eine eigene Drohnenabwehreinheit bei der Bundespolizei aufstellen, die dann die Kompetenzen erhält, sich im Bereich dieses Wettlaufs, dieses Wettrüsten zwischen Drohnenbedrohung und Drohnenabwehr ständig immer wieder mit den neuesten Technologien auch auszustatten. Selbstverständlich bleibt die innere Sicherheit Aufgabe der Polizei, sowohl der Länderpolizei als auch der Bundespolizei. Aber wenn man die unterschiedliche Qualität der Drohnen sich anschaut, dann ist eine mögliche Unterstützung der Bundeswehr etwas, was für die Zukunft erarbeitbar, auf jeden Fall nicht ausgeschlossen werden sollte. Dafür dient die Änderung des Luftsicherheitsgesetzes.
Ja, das hat Alexander Dobrindt an diesem Wochenende gesagt. Es gab ja mehrere Drohnenüberflüge, unter anderem am Münchner Flughafen. Da ging dann für die Reisenden nichts mehr. Gleich mehrmals war das der Fall. Und jetzt stellt sich die Frage, wie umgehen mit den Drohnen über Flughäfen, Kasernen und anderen Orten? In die Debatte hat sich dann heute auch Boris Pistorius eingeschaltet, der Verteidigungsminister, und er hat zur Besonnenheit aufgerufen.
Verteidigungsminister Boris Pistorius hat Verständnis für Menschen, die sich durch Drohnen verunsichert fühlen. Dem Handelsblatt sagte er, die große Aufmerksamkeit sei ganz im Sinne des russischen Präsidenten Putin. Daher sei es umso wichtiger, die Lage nüchtern und ruhig zu betrachten. Eine Bedrohung gehe von den beobachteten Drohnen nicht aus. Außerdem hole Deutschland bei der Drohnenabwehr gewaltig auf. Das Abwehrzentrum, wie es Bundesinnenminister Alexander Dobrindt plant, sieht Pistorius allerdings kritisch, da es allein für Drohnen zuständig wäre. Der SPD-Verteidigungsminister rechnet eher mit multiplen Gefährdungsszenarien. Die aktuellen Drohnensichtungen in Deutschland sollen auch den neuen Nationalen Sicherheitsrat im Kanzleramt beschäftigen. Laut Bild-Zeitung werden die Drohnen der erste Fall für das Gremium, das sich noch im Aufbau befindet. Der Nationale Sicherheitsrat soll die Arbeit aller Sicherheitsbehörden bündeln.
Wie umgehen mit den Drohnenflügen über Deutschland? Anne-Kathrin Mellmann berichtete. Ja, und jetzt zum Sport mit Moritz Kühn. Und da geht's direkt in die Fußball-Bundesliga. Showtime für den Hamburger Sportverein.
Ja, Vorhänge auf im Volksparkstadion. Der HSV bittet seit 17.30 Uhr zum Tanz. Gegner ist Europapokalteilnehmer Mainz 05. Bislang lief die Saison punktemäßig für den HSV ja wirklich okay. 5 Zähler aus den ersten 5 Spielen. Der Aufsteiger voll im Soll. Ja, und apropos Showtime, Jan, der HSV zeigt eine unfassbare Show, führt mit 4:0 gegen Mainz 05. Es riecht also nach dem zweiten Saisonsieg und vielleicht sogar Tabellenplatz 8. Jens Gideon.
Unglaubliche Vorstellung des Hamburger Sportvereins im eigenen Stadion. 4:0 die Führung, Wahnsinn. Die haben in der ganzen Saison bisher nur 2 Tore erzielt und heute ihre Quote verdreifacht. 6 Treffer inzwischen, weil 4 allein in diesem Spiel gefallen sind. Es hätten noch viel mehr sein können, aber der HSV hat milde walten lassen gegen überforderte Mainzer, die jetzt den Ball mal haben mit einem langen Pass auf Nelson Weiper, der zur zweiten Halbzeit hier die Sturmspitze vervollständigen bzw. verbessern sollte auf Seiten der Mainzer, der aber viel zu selten an die Kugel kommt, weil Mainz 05 quasi nie im Angriff ist, sondern nur der Hamburger Sportverein dieses Spiel dominiert, lenkt und in die richtige Richtung bewegt. 4:0, Dompe erst nach 52 Minuten mit dem 3:0, als Mainz gerade besser aufkam in diesem Spiel. Und dann war es Rayan Philipp, der für mich überragende Spieler des Abends, der mit einem Sololauf über 50 Meter zum 4:0 unterwegs war. Rotzfrech mit dem linken Fuß den herauseilenden Torhüter Lasse Ries im Kasten von Mainz 05 überlupfte, nachdem er alle Abwehrspieler mit Ball am Fuß über diese lange Distanz hat abhängen können, schloss er eiskalt im Strafraum ab. Spiel gerade unterbrochen, weil es 2 oder 3 Wechsel sogar auf Seiten der Hamburger gibt. Der HSV führt gegen Mainz 05 mit 4:0.
Tja, läuft für den HSV soweit Jens Gideon live im Hamburger Volksparkstadion. Und Sie können den Rest des Spiels live hören auf sportschau.de oder in der Sportschau-App. Schon durch ist die Partie Stuttgart gegen den vorletzten Heidenheim. Der VfB hat mit 1:0 gewonnen, also die Stuttgarter mit einem Sieg. Hinter den Aufstiegsplätzen in der zweiten Liga rangiert Hannover 96. Heute gab es ein 2:2 in Fürth, trotz zweimaliger Führung. Da war mehr drin. Oder was sagt Mittelfeldspieler Jannik Rochelt?
Ja, ich glaube schon, dass zwei verlorene Punkte sind. Wenn man das Spiel sieht, wenn man unsere Chancen sieht, glaube ich, müssen wir mit 3 Punkten heute nach Hause fahren. Wir haben defensiv zweimal nicht ganz so konsequent gestanden, wie wir es uns vorgenommen haben. Das ist bitter. Und vorne haben wir, glaube ich, einige Chancen liegen lassen.
Hannover geht als Tabellenfünfter in die Länderspielwoche. Ganz oben in der Tabelle die SV Elversberg, die heute mit 4:0 in Magdeburg gewonnen hat. Ganz knapp und bitter gegen den SC Magdeburg verloren haben heute die Bundesliga-Handballer aus Hamburg. Jan Möller war dabei.
Was war das für ein Handballspiel? Eine Halbzeit lang hatte der HSV Hamburg vor mehr als 6.200 begeisterten Fans den Champions-League-Sieger völlig im Griff, lag zeitweise mit 6 Toren vorn. Im Angriff klappte fast alles. Hinten stand die Abwehr und Torwart Robin Haug überragend. Zur Pause waren es dann immerhin noch 4 Tore Vorsprung, 16:12. Aber dann in der zweiten Hälfte kam der Favorit immer besser ins Spiel und ging 10 Minuten vor Schluss zum ersten Mal in Führung. Hamburg hatte aber noch mal eine Antwort. In der letzten Sekunde umstrittene Situation. Der HSV Hamburg fordert einen 7-Meter, bekommt ihn aber nicht und verliert am Ende unglücklich mit 29:30.
Und bleibt in der unteren Tabellenhälfte. Spitzenreiter ist der THW Kiel, der aber zum ersten Mal in dieser Saison einen Punkt gelassen hat, heute beim 31:31 Unentschieden gegen die Rhein-Neckar-Löwen. In der deutschen Eishockeyliga spielen 2 Teams aus dem Norden. Heute haben sie sich getroffen. Bremerhaven gewann mit 4:2 in Wolfsburg. Beide Teams wären Stand jetzt direkt fürs Playoff-Viertelfinale qualifiziert. Aber die reguläre Saison ist noch sehr, sehr lang. Erst 8 Spieltage sind rum. Und der HSV führt in der Fußball-Bundesliga immer noch mit 4:0 gegen Mainz. 20 Minuten sind noch.
Viel los beim Sport mit Moritz Kühn. Und damit enden die Themen des Tages an diesem Sonntag. Im Studio verabschiedet sich Jan Oppel. Yeah.